Vielen Dank, Manuel, für die Einstimmung. Ja, die Reihen haben sich doch noch etwas gefüllt. Ich begrüße euch ganz herzlich und wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Wir haben uns ja vor kurzem in der Lektion mit Jona befasst. Ich denke, das Thema ist euch noch ganz gut in Erinnerung. Mir war es einen zweiten Blick wert und so habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag Jona. Ich denke sogar, dass er wahrscheinlich ein Vorfahre von mir ist. Jedenfalls erkenne ich mich absolut in ihm wieder. Und das ist ja auch das, was uns in der Schrift oder auch in Biografien, die wir manchmal so lesen, so fasziniert. Dass da Menschen dargestellt werden, die ja gar nicht so anders sind als wir. Und wir können uns in diese Menschen hineinversetzen, ihre Erfahrungen, ihre Kämpfe nachvollziehen. Und das Schöne, das nochmal Schönere ist, die Bibel verschweigt uns auch nicht die Fehler dieser Menschen, ihre Schwächen, ihre Ängste und Zweifel, die ja auch wir kennen und teilen. Die Bibel zeigt uns Gläubige, die zuweilen grandios scheitern. Und sie zeigt uns auch, dass Gott trotzdem mit ihm weiter an seiner Geschichte schreibt. An der Geschichte mit uns, die uns alle einschließt. Gott gibt diese Menschen nicht auf. Er nimmt sie an in ihrer Starrsinnigkeit, ihrer Verschrobenheit, ihrer Unwilligkeit. Es sind nicht immer die Angepassten, die Normalen, die er ruft. Er setzt sich mit ihren Schwächen und ihrer Schuld auseinander, immer wieder. Er will ihnen dabei helfen, sehend zu werden, zur Selbsterkenntnis zu gelangen und zur größeren Gotteserkenntnis. Und so geht er auch uns, wie ihnen, auf unseren verkehrten Wegen und Umleitungen hinterher, wenn es sein muss. Und er führt uns wieder zurück auf die rechte Straße. Jona, wie ihr wisst, war kein Neuling in seiner Berufung zum Propheten. Er war ein alter Hase und er kannte Gott. Er kannte ihn gut. Und als er den Auftrag bekommt, nach Ninive zu gehen, um dort Gottes Botschaft vom Untergang zu verkünden, sieht er das so gar nicht ein und er wählt den entgegengesetzten Weg. Dank dir. Jona will nämlich nicht. Und er meint, dass er allen Grund für seine Weigerung hat. Jona hat keine Angst vor Gott. Er geht davon aus, dass Gott seine Entscheidung auch akzeptiert. Aber Angst hat er vor den Assyrern und das aus gutem Grund. Die Assyrer waren keine Freunde Israels. Sie waren vielmehr ein ewiger Stachel im Fleisch des Volkes. Für Jona war der Auftrag so, wie wenn man mich oder einen von euch heute zum IS schicken würde und sagen, sagt denen mal eine gute Nachricht von Gott. Ja, oder dass Gott ihnen den Untergang schickt. Ich weiß nicht, ob ihr euch darum reisen würdet. Ich nicht. Jona jedenfalls kannte Gott nur allzu gut. Würde sich das Volk von Ninive tatsächlich bekehren, so wäre Gott barmherzig. Und wo bliebe da seine Glaubwürdigkeit als Prophet? Außerdem war Israel das auserwählte Volk. Warum also Perlen vor die Säue werfen? In Israel gab es schließlich genug zu tun. Und es war wirklich nicht alles im Lot auf der geistlichen Ebene. Und hatte Israel etwas gelernt aus seiner Geschichte mit Gott, die doch voller Wunder war? Nein. Wie schon seit jeher suchte sich ein jeder seinen Weg. Es gab jede Menge Schlupflöcher, die gestatteten, das Gebot Gottes zu erfüllen und trotzdem seinen eigenen Vorteil im Blick zu behalten. Man hatte sich auch allerhand von den umliegenden heidnischen Völkern abgeschaut. Das alte Problem des Götzendienstes ließ sich nicht so einfach ausrotten. Und jetzt sollte Jona ausgerechnet in diesen Sündenpfuhl Ninive. Er verspürte dazu recht wenig Neigung und bestieg ein Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Ein seltsames Verhalten, oder? Ich denke, Jona wusste genau, dass er vor Gott nicht fliehen kann. Es war also lächerlich, was er vorhatte. Aber er machte seinen Punkt. Und vielleicht hat er ja auch gehofft, Gott finde jemand anderen, den er schicken könnte. Als das Schiff wegen Jonas Ungehorsam in Seenot gerät, schläft Jona. Offensichtlich hat ihn sein Gewissen also nicht beunruhigt. Und erst als das Los ihn als den Schuldigen ausweist, gibt er sein Fehlverhalten zu und bietet an, über Bord geworfen zu werden. So ernst war ihm die Sache also. Lieber den sicheren Tod vor Augen, als einem heidnischen Volk Gottes Gnade zu predigen. Die Seeleute aber erweisen sich als zivilisierte Menschen, die nicht leichtfertig ein Menschenleben auf dem Gewissen haben wollen. Sie zeigen hier eine moralische Überlegenheit trotz ihres heidnischen Denkens. Es bleibt ihnen keine andere Wahl und sie werfen Jona über Bord. Jona, der sicher eine Meinung über die heidnischen Zeitgenossen hat, die nicht so sehr hochstehend ist, trifft hier auf Menschen, die sich nicht versündigen wollen. Und so wird er durch seinen Ungehorsam zum Zeugen für den Gott Israels. Die Seeleute bringen am Ende Gott gar Opfer dar und tun Gelübde. Ja, Gott schreibt gerade auch auf krummen Zeilen. Jona ist der Gewalt des Meeres ausgeliefert. Und so schön der Ozean noch ist, für uns Menschen ist er ein unwirtlicher Aufenthaltsort. Jedenfalls, wenn wir kein Boot haben, nicht aus was wir im reichen Trinkwasser, Verpflegung, Sonnenschutz. Was mag Jona wohl gedacht haben, so allein in der Weite des Meeres? Vielleicht hatte er Angst vor den gefährlichen Meerestieren, vor Haien. Eine aussichtslose Situation für unseren eigensinnigen Propheten. Und die Bibel erzählt uns, dass ein großer Fisch kommt und Jona verschluckt. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich das dadurch gebessert hat. In einem Fisch. Der Tod durch Ertrinken war erstmal gebannt. Und Jona sitzt in der Dunkelheit des Tiermagens, zusammen mit dem, was der Wal so zu sich genommen hat. Also der Geruch war mit Sicherheit sehr speziell. Jesus spricht später von der Zeit, die Jona im Bauch des Fisches verbracht hat, als er von der Zeit seines Todes sprach. Die Dunkelheit, die Nässe, die instabile Lage in einem schwimmenden Unterwasserobjekt. Nur die Gedanken sind frei. Und Jona hat sich so manche Gedanken gemacht. War seine Weigerung, Gott den Gehorsam zu verweigern, das wert? Wie würde es weitergehen? Und da sitzt er nun im Finstern und die Kälte kriecht ihm in die Knochen. Und was tut er? Er ruft zu Gott. Natürlich, zu wem sonst. Wenn es hart auf hart kommt, dann wird nicht mehr weggelaufen. Dann wird die Gegenwart Gottes gesucht. Da hilft nur noch beten. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, als meine Seele in mir verzagte, da gedachte ich an den Herrn. Ich glaube, das kennen wir auch. Der Tod ist eine Sache, das Sitzen in der Dunkelheit in einem Fisch eine völlig andere. Und da kommen Angst und Beklemmung, da erwacht dann auch der Überlebenswille. Auch in den Psalmen finden wir Texte, die die Einsamkeit und Betrübnis der Seele beschreiben. Aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir, höre meine Stimme. Lass deine Ohren doch merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn ich Jona mit Jesus vergleiche, könnte der Gegensatz nicht größer sein. Hier haben wir Jona, den unwilligen Propheten, der zu einer Horde Barbaren geschickt wird, um ihnen ihr nahendes Ende zu verkündigen und sie schlichtweg vom Acker macht, um seinen Punkt zu machen. Und Gott lässt ihn gewähren. Und so nebenbei wird Jona Missionar für die Seeleute. Auf der anderen Seite haben wir Jesus. Jesus, von dem gesagt wird, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Er, der vor allem Anfang war, durch den alles geschaffen ist, was existiert. Er erklärte sich von Anbeginn der Welt dazu bereit, in die Bresche zu springen, um die zu befreien, die durch die Sünde zu Knechten werden würden. Und somit dem Tod unterworfen. Die Gerechtigkeit Gottes sah keinen anderen Weg als den, die Welt in Christus mit sich selbst zu versöhnen. Das Kreuz war keine ungeplante Überraschung. Es war von Anfang an Teil der Geschichte. Gottes Solidarität und Treue waren und sind uns schon immer zugesprochen und im Kreuz ist Geschehen für uns sichtbar geworden. Im Gegensatz zu Jona, der nicht wusste, was ihn am Ende erwartete, wusste Jesus das sehr wohl. Keine Dankbarkeit, weder Ruhm noch Ehre, nur Verfolgung, Hass, Tod würden ihn hier erwarten. Und ich denke, dass das Vorherwissen und die Erfahrung, wenn man denn nun mittendrin steht, zwei Paar Schuhe sind. Ich denke, das wisst ihr alle. Mitzufühlen mit dem anderen, oder den Schmerz selbst zu spüren, am eigenen Leibe. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Jesus wurde Mensch mit allen Empfindungen, die wir als Menschen so haben. Und er ging freiwillig zu uns hinab. Er ging freiwillig in die tiefstmögliche Dunkelheit. Und er hat den schlimmsten Schmerz erfahren, den je ein Mensch erleiden sollte. Nicht das Menschsein an sich. Auch nicht Folter, Verfolgung, Sterben. All das haben Menschen seit der Trennung von Gott erduldet und erfahren, und das tun sie noch heute. Jesus ging sehenden Auges in diese Erfahrungen, aber er hatte eine noch viel schwerere Last zu tragen. Die Sündenschuld, die Verfehlungen aller jemals lebenden Menschen. Wir wissen heute, dass Schuld Menschen krank macht, dass fehlende Vergebungsbereitschaft das Leben von Familien und Völkern zerstört. Schuld zerstört Brücken und baut Mauern. Sie schneidet Menschen voneinander ab, sie scheidet uns von Gott. Und um diese Kluft zu überbrücken, ja, da war Jesus bereit zu sterben auf Golgatha. Er starb den Tod der Verlorenen, den Tod, der für einen Menschen ohne Umkehr gilt. Sterben ist ein schwerer, einsamer Weg. Dem Tod in seiner scheinbaren Endgültigkeit gegenüberzutreten, das ist der Preis, den wir zahlen. Und wir wehren uns mit aller Kraft. Aber umsonst. Der Tod Jesu am Kreuz war eine unbeschreiblich grausame Steigerung dieses Prozesses. Der körperliche Schmerz, den er erlitt, verbunden mit den seelischen Qualen der Sünde, die auf ihm, dem einzig Unschuldigen, lastet, das ist für uns nicht nachvollziehbar und das ist gut so. Das ganze Ausmaß der Sünde, das, was sie aus uns gemacht hat, ihre Verblendung, die Lügen, durch die Satan uns manipuliert, über all das haben wir gar keinen Überblick. Sündlosigkeit, Heiligkeit, das sind Begriffe, die wir nicht wirklich mit einem Inhalt füllen können, denn es ist uns fremd. Jesus aber kannte beide Seiten der Medaille. Er hätte sich auch jederzeit anders entscheiden können, doch selbst in den Stunden seines schwersten Kampfes war er bei den Menschen, die er geschaffen hatte, die er liebte bis zuletzt. Er bat um Vergebung für die geistlich blinden Führer des Volkes, er sorgte für seine Mutter, er sprach dem Schächer zu, einmal mit ihm leben zu dürfen, und er verlor nicht seine Würde. Und nur sein Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen, offenbart die tiefe Verlassenheit, die Angst, die Leere, die seine Seele erfüllten. Nur weil Jesus diesen meinen Tod gestorben ist, muss ich diese Erfahrung der Gottverlassenheit nicht mehr machen. Weil er meine Schuld getragen hat, mir vergibt, mir seine Gerechtigkeit zuspricht, werde ich nie in diese absolute Tiefe der Gottverlassenheit gehen müssen. Solange wir leben, wird es immer wieder Tiefen geben, durch die wir gehen. Auf die eine oder andere Art erleben wir Wüstenwanderungen, Einsamkeit, Schmerz, Verlassenheit, Angst. Und oft meinen wir es nicht mehr ertragen zu können. Leid und Krankheit, Entbehrung, Verfolgung, Heimatlosigkeit, so wie wir es im Moment auch plastisch erleben in unserem Land, Hass, Gewalt, all das gehört zu unserem Leben und es wird, bis Jesus kommt, so bleiben. Aber in keiner dieser Tiefe werden wir jemals alleine sein. Und vor allem werden wir nie diese absolute Verlassenheit erfahren müssen wie Jesus, weil er bereit war, für uns sein Leben zu geben, dürfen wir die Ewigkeit als unser Eigen betrachten. Wir dürfen frei sein von der Knechtschaft der Sünde, frei von der Angst vor dem Tod und der Angst vor dem Leben. Die Dunkelheit, die unsere Lebenserfahrungen manchmal mit sich führen, mag uns einschüchtern, sie mag uns die Sicht nehmen, doch sie ist keine Bedrohung für unser Leben mehr. Im Gegenteil, sie wird uns zum Lehrmeister, die uns näher zu Gott bringt. Durch das Opfer Jesu hat der Tod seinen Stachel verloren. Wir sind der Angst vor ihm nicht mehr ausgeliefert. Denn so oder so, wir werden leben, weil Jesus lebt. Er ist gestorben, er ist auferweckt, er sitzt zur Rechten Gottes und dort vertritt er uns. So wie Jona nach 3 Tagen wieder das Licht der Welt erblicken durfte, so hat Jesus nach 3 Tagen das Grab verlassen. Jesus musste in die tiefsten Tiefen gehen, damit wir selbst nicht gehen müssen, du und ich. Am Ende kommen wir immer wieder auf die Liebe zurück. Nicht auf die Liebe, die wir so kennen, unsere kümmerliche Liebe, die so oft durchsetzt ist von unseren egoistischen Wünschen und Vorstellungen, sondern auf die Liebe Gottes. Wenn Jesus den 1. Korinther 13 gelesen hätte, hätte das wohl so geklungen. Ich kann mit Menschen- und Engelszungen reden, prophetisch reden, ich weiß alle Geheimnisse, ich habe alle Erkenntnis und allen Glauben. Ich kann jeden Berg versetzen, ich kann sogar Tote erwecken. Aber alles gebe ich hin. Ich lasse meinen Leib martern und töten. Doch ohne die Liebe, die alles durchdringt, durch die alles möglich ist, die der Urgrund allen Seins und Lebens ist, wäre all das zu nichts nütze. Nur diese reine, vollkommene, ewige Liebe, die das Wesen Gottes ja ausmacht, konnte unsere Erlösung vollbracht werden. In vollkommener Weise, in Christus, dem vollkommenen Gott und Menschen. Ich denke, dass Jona seinen Auftrag nicht ausführen wollte, hat damit zu tun, oder vielleicht damit zu tun, dass er nicht genug Liebe hatte. Nicht genug, um die Angst zu überwinden und andere Menschen mit ins Boot zu holen. Das Alte Testament beruht auf denselben Prinzipien wie das Neue. Gott will, das wollte er immer, alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führen. Immer wieder wird uns berichtet, dass auch Angehörige anderer Volksstämme zum Glauben an Gott gekommen sind. Denken wir an Rahab, an Ruth, an Naaman zum Beispiel. Israel sollte Licht sein für die Heiden, kein exklusiver Club, der sich über alle anderen erhebt. Aber genau das passiert. Wenn das Wesentliche fehlt, die Liebe. Wenn die Liebe fehlt, wird der Glaube unbarmherzig, dogmatisch. In der Gefahr standen und stehen alle Kirchen und ja, vielleicht stehen auch wir in dieser Gefahr. Und nicht zuletzt, woran soll man die Nachfolger Jesu, die Kinder Gottes, erkennen? Wisst ihr es? Woran? Dass sie die Gebote halten? Ja. Den Sabbat heiligen? Ja. Den Zehnten zahlen? Ja, der Gehorsam gehört zum Glaubensleben dazu. Aber ohne die Liebe ist der Gehorsam sinnlos. Daran, so schreibt Johannes, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe besteht darin, dass Gott uns zuerst geliebt hat, als wir noch in der Gottesferne waren, und er hat Jesus gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Alles aus Liebe. Die Gebote Gottes, die kann ich auch äußerlich ganz gut halten. Es kann ja keiner in mein Herz sehen, außer Gott. Aber Liebe, das fühlen und erfahren auch andere im Umgang mit mir. Liebe kann man nicht spielen, jedenfalls nicht auf Dauer. Liebe macht uns im Innern frei. Da ist kein Raum mehr für Furcht. Aber was, wenn wir feststellen, dass es uns an Liebe mangelt? Ich merke immer wieder, wie wenig Liebe ich habe. Traurigerweise. Ich muss darum bitten und ich bin froh, dass Gott sagt, tu das. Bitte um das, was dir mangelt, ich gebe dir. Und es ist eine Bitte, die mit Sicherheit seinem Willen entspricht. Um alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe dürfen wir bitten und Gott sendet sie zu uns herab, denn er verändert sich nicht. Und Liebe war und ist sein Wesen, war und ist sein Auftrag an uns. Jona hat am Ende seinen Auftrag doch noch ausgeführt. Ob er wirklich verstanden hat, was Gott ihm sagen wollte? Dass sein Heilshandeln alle Welt umfasst, dass kein Mensch verloren gehen soll. Ich denke, dass er zumindest verstanden hat, dass Gott ihn liebt und ihn nicht aufgibt. Und ich glaube, es wird sehr interessant werden, mit ihm darüber zu sprechen. Ich wünsche uns, dass wir die Treue Gottes nie vergessen, dass wir seiner Führung immer vertrauen, dass wir die Motive, die er hat, nie in Frage stellen. Dass uns immer vor Augen steht, was Gott unsere Erlösung gekostet hat. Erweisen wir uns dieser hohen Berufung als würdig. Ihm allein sei Lob, Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.
So, wir hören jetzt ein Lied von Lana.
Ich bin's schon wieder. Als ich heute Morgen meine Unterlagen zusammengesucht habe, da fiel mir lustigerweise dieses Lied ein und ich dachte, das könnte ich euch doch mal zu Gehör bringen. Ich habe jetzt leider keine Begleitung, aber ich denke, das macht nichts. Vielleicht schließt ihr die Augen, dann könnt ihr den Text hören. Er ist von Manfred Siebald, ich weiß nicht, wer ihn kennt von euch, ist ein christlicher Liedermacher und ich finde, seine Texte drücken immer ganz wunderbar das Wesentliche in verständlichen Worten aus. Mimi. Das kleine Kreuz an deinem Hals, das steht dir gut. Man sieht es, wie es zwischen Knopf und Kragen blinkt. Es müssen ja nicht immer Perlen sein. Oft tut es auch ein Kreuz, das so an einem Kettchen schwingt. Was ist mit dem Kreuz passiert? Wer hat es blank poliert? Wer hat es klein gemacht, handlich und süß? Was ist mit dem Mann geschehen? Wer hat den Mann gesehen, der sich für alle dort kreuzigen ließ? Das kleine Kreuz an deinem Hals, das trägt sich gut. Nicht so wie das, an dem einst Jesus Schweiß vergoss. Da ist kein Dreck mehr dran und nichts mehr von dem Blut, das dort für dich und mich und unsere Sünden floss. Das war nicht prunkvoll, als er starb, das war nicht schön. Das war für unsere Augen eher ärgerlich. Doch Jesus musste in die tiefste Tiefe gehen, damit wir selbst nicht gehen müssen, du und ich. Was ist mit dem Kreuz passiert? Ist es so blank poliert, weil du nicht wissen willst, was dort geschah? Was ist mit dem Mann geschehen? Hast du ihn angesehen, wie er am Kreuz hing? Für dich hing er da. Und alles das, was du noch heute am Halse hast, das nagelte man dort am Kreuze mit ihm fest. Denn dein Versagen hing an ihm und deine Last. Du wirst sie los sein, wenn du sie ihm überlässt. Das ist da am Kreuz passiert, da wird es garantiert, dass, wenn du willst, dich von Gott nichts mehr trennt. Das ist da am Kreuz geschehen und das kann jeder sehen, wenn er in Jesus den Sohn Gottes kennt. Amen. Wollen wir noch beten? Lieber Vater im Himmel, wir sind dir unendlich dankbar dafür, dass du uns Menschen so nahe bist, dafür, dass du uns alle lieb hast, einen jeden, so wie wir heute vor dir stehen und überall sonst in den Gemeinden, bei denen bist, die dich heute anbeten, dich loben und ehren. Ja, Herr, wir leben in der letzten Zeit. Wir sehen, wie sich die Dinge rasant entwickeln. Wir alle warten auf dich, Herr. Wir alle wünschen uns so sehr, dass du bald kommst, dass du all dem Schrecken, all der Angst, all dem Terror ein Ende machst. Aber die Zeit, die noch ist bis dahin, die lass uns doch nutzen. Lass sie uns nutzen, dass wir Zeugen sind, Zeugen deiner Liebe, Zeugen dessen, was du für uns getan hast. Gib du, dass wir offen sind für andere Menschen, auch denen, die jetzt neu, fremd in unserem Land sind. Gib du, dass wir die Hände ausstrecken, dass wir nicht fragen, wer sie sind, sondern dass wir sie als Menschen sehen, die auf dem Weg sein wollen zu dir. Hab du Dank für deine reichen Segnungen, hab du Dank, dass es uns gut geht, dass wir in Frieden leben. Lass uns unsere Herzen öffnen, lass uns teilen, was du uns so reichlich und in Fülle gibst. So bewahre du uns in Christus. Behalte du uns lieb, so wie du es uns ja zugesagt und verheißen hast. Beschenke und erfülle uns mit deiner Liebe, Herr, die allein die Herzen verändern kann. Und hab du Dank für alles. Amen.
Gemeinsam wollen wir uns jetzt nur das Lied Nummer 389 singen, Strophen 1.
Seine Wunden sind wir heil geworden, der Sünde abgestorben, und darum wollen wir der Gerechtigkeit leben. Amen.
nach frischem Wasser, so sehn ich mich, Herr, nach dir. Aus der Tiefe meines Herzens bitte ich dich an, o Herr. Du allein bist mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bitte ich dich an, o Herr. Du, o Herr, bist mein Freund und Bruder, du mein König und mein Gott. Dich begehre ich mehr als alles und mehr als höchstes Gut. Mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bitte ich dich an, o Herr. Was bedeuten mir Gold und Silber, Herr, nur du kannst Erfüllung sein. Du allein bist der Freudengeber, wurdest mir zum hellen Schein. Du allein bist mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bitte ich dich an, o Herr.
So, ich wünsche euch allen nun einen guten Nachhausweg und einen gesegneten Sabbatnachmittag.